Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniela und Toni.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit mir, Daniela und Toni.
Und ich bin Ruth Morell. Hallo.
Ja, schön, schon wieder 2 Wochen rum, so schnell geht's.
Und wieder eine neue Folge mit ganz vielen neuen Themen oder sagen wir mal ein großes Thema, was wirklich mich viele gefragt haben, können wir nicht mal auch wieder über Baumarten sprechen? Können wir nicht was den Menschen an die Hand geben, was Spezielles über 1, 2, 3 Baumarten?
Ja, ist toll. Also vor allem, wenn man sich mal näher mit so Baumarten beschäftigt, also selbst wir, glaube ich, oder egal wer, ob das jetzt Naturbegeisterte sind oder Anfänger in der grünen Branche oder Experten, man lernt immer irgendwas Neues über einen Baum, weil es einfach so viel zu entdecken gibt. Und bei all den Baumarten, die wir haben, da ist es eigentlich lächerlich, sich dann nur 3 oder 4 oder 5 oder wie viel auch immer rauszusuchen, weil es natürlich unendlich viele gibt. Ne?
Es gibt unendlich viele und es gibt auch wirklich pro Baumart dann nochmal so viel zu entdecken. Es geht ja dir und mir genauso jedes Mal, dass wir was Neues hören oder lesen. Und ja, Faszination pur. Und auch viele Sachen, die erst noch entdeckt werden dürfen, die wir noch gar nicht wissen über die Bäume.
Total krass. Also es gibt so eine Organisation, die heißt Global Tree Assessment. Das ist so ein Verbund von Botanikern im weiteren Sinne, die auch meistens was mit Arboreten zu tun haben. Und die bringen alle 5 Jahre so einen Bericht raus und ermitteln dann immer wie viele Baumarten es gibt. Und derzeit gibt es wohl global, also Stand 2021, 58.497 Baumarten. Und jetzt kommt aber natürlich der Knüller. Jeder dritte, also 30%, sind tatsächlich vom Aussterben bedroht. So, das kriegen wir in Europa gar nicht so mit, weil natürlich die geballte Artenvielfalt eher im Amazonas zu finden ist zum Beispiel. Aber das sind natürlich dramatische Zahlen. Aber das wollte ich euch mal an die Hand geben. Also das finde ich ganz gut, dass die das alle 5 Jahre machen und damit man da auch mal auf dem Stand ist, weil ja, das ist tatsächlich ein Aspekt, den bekommt man hier in der Presse nicht mit. Der wird auch nicht aufgegriffen. Baumarten, und zwar sehr, sehr viele, sind gefährdet durch uns Menschen.
Ja, die sind dann weg und kommen auch nicht mehr wieder. Und ich finde das schon echt, es hat halt einen langen Rattenschwanz, wenn so ein Baum nicht mehr vorhanden ist, was das wieder ausmacht für die Lebewesen, die davon abhängig sind, von dieser einen Baumart. Und dass wir da so willkürlich mit umgehen, so wir ignorieren es, wie du sagst, es kommt noch nicht mal irgendwie in den Medien an einem Seiteninformationspunkt vor, sondern es ist einfach nichtssagend verschwunden.
Mhm. Ja, so traurig einfach. Ja, aber deswegen dachten wir uns, heute bringen wir mal wieder was vielleicht alle interessiert, die uns so folgen, und nicht so fachspezifisch, sondern einfach was, wo sich jeder vielleicht freuen kann über den Baum nebenan oder um die Ecke, und ja, wollten wir euch ein paar Infos zuliefern.
Ja, was für einen Baum hast du denn ausgesucht, Daniela?
Es war so schwierig. Also eigentlich völlig lost. So, ich habe mich dann halt auf ein paar eingeschossen, obwohl ich gar nicht so, also ja, in der Baumkontrolle, es ist ja immer so speziell. Also sagen wir erst, wir hatten ja auch schon so eine Folge, so der Baum vor deiner Haustüre, da hatten wir ja schon mal besprochen. Das hatte ich in der letzten Folge vergessen. Ich bin ja immer so die Wiederholmaus, die immer sagt, ja, Stadtökosystem ist was ganz anderes als Wald. Weil es ist natürlich so, wir haben in der Stadt eine ganz, ganz andere Baumartenzusammensetzung als im Wald. Und da nochmal unterschieden in Parks, so in Parks wachsen ganz andere Bäume als an den Straßen, kommt es auch auf die Bedingungen an, die da so wachsen. Und ich hatte mir erstmal rausgesucht, weil das hatte mich, als ich in England war, so beeindruckt, die Eibe. So, die Eibe ist in der Baumkontrolle zumindest oder auch im Bereich Gutachten. Also im Bereich Gutachten hast du die eigentlich so gut wie nie, weil das eine Baumart ist. Da kannst du fast vorbeilaufen und kannst einen Hakenverkehr sicher hinten dran machen, so, weil da einfach so gut wie nie,
da hast du recht,
irgendeine Problematik mit der Eibe ist. Und das ist natürlich nur einer von weiß ich nicht wie viel tausend Gründen, warum das ein unfassbar beeindruckender Baum ist. die gibt es schon seit 20 Millionen Jahren in Europa. So, das ist noch ein Relikt aus wärmeren Erdzeiten. So, wir haben jetzt auch wieder, zwar leider bedingt durch den Menschen, eine sehr warme Erdzeit, aber ja, das hatten wir vor etlichen Millionen Jahren auch schon mal in Europa. Und seitdem gibt es die einfach. Und ja, im Zuge dessen, also wir kennen natürlich nur den Bereich geschichtlich, wo natürlich Bäume auch erforscht sind. Und das Holz war früher so begehrt, einfach auch in Bezug auf Kriege, die ja früher wirklich permanent geführt wurden, dass der Baum irgendwann sehr, sehr bedroht war. Also das Holz, das man mit ihr oder die Werkzeuge, die man daraus herstellen kann, also Langbögen waren das damals, auch die älteste Holzwaffe, die es gibt, die ist aus Eibe. Und
das wusste ich gar nicht.
Ja, also völlig krass. Das ist so eine Speerspitze gewesen. Mhm. Und die ist irgendwie 400.000 Jahre alt. Und also wir wissen zwar, ich weiß nicht, Ötzi, da weiß jeder von uns so, ah ja, der hatte halt einen Birkenporling dabei. Aber ja, ohne Mist, der hatte auch im Gepäck, hatte der einen Bogenstab, der auch aus Eibe geschnitzt war. So, und das wird irgendwie überhaupt nicht erwähnt. So. Und,
wusste ich nicht, ja.
Ja, also auch bei Eiben ist auch völlig fancy. So, du kommst da vorbei und in jungen Jahren hat die halt noch mehrere Stämme und die wachsen ja auch im Alter zusammen. Und in England, da stehen wirklich so alte Veteranen, meistens auf den Friedhöfen. Also es war auch teils immer ganz gruselig, weil wir sind dann tatsächlich gezielt auch auf Friedhöfe gegangen, um eben Eiben zu fotografieren. Mhm. Und das waren schon richtig, richtig krass. Es ist einfach ein richtig beeindruckender Baum. So, der macht optisch erstmal nicht so viel her und du siehst dem im Gegensatz zu anderen Bäumen auch nicht so an, ja, wie alt der jetzt vielleicht ist. Aber wenn du einen alten erwischst, ja, dann ist es einfach was unfassbar Beeindruckendes, wenn der so vor dir steht. Der kann natürlich auch mehrere, ja, 1000 Jahre alt werden, glaube ich, oder nee, mehrere hundert. Bei Eibe weiß ich es jetzt gar nicht.
Doch, es gibt so richtig alte, ja, Eiben, die so riesengroß sind. Ich glaube, es gibt auch so Eiben, die so hohl sind, wo eine Bank reingebaut wurde. Da habe ich auch so ein Bild vor Augen, auf so einem Friedhof. Ja. Also es gibt schon sehr, sehr, sehr alte Eiben.
Ja.
Gerade, wie du sagst, auf dem Friedhof. Ich glaube, diese klassischen, ja, Friedhofsbäume.
Ja, ja, das ist.
Es gibt auf jeden Fall, das weiß ich, eine Tausendjährige. Das habe ich irgendwo abgespeichert.
Das habe ich auch gelesen und die ist aber so versteckt. Also da hatte mir auch mal jemand ein Bild zugesendet, das hatte ich dann aber gar nicht gepostet, weil dann ist ja auch heutzutage, wenn du auf Instagram oder irgendwo im Social-Media-Bereich irgendwas postest, hast du natürlich immer gleich so Wanderungen. So, das wollte ich natürlich dann auch vermeiden, aber ja, ist wohl gar nicht so einfach, zu der zu gelangen. Eibe ist einfach halt auch so krass, weil das der erste Baum war, wo die Menschheit wirklich Raubbau betrieben hat an dem. So, das heißt, die ist auch mittlerweile in ihren Ursprungsländern unter Schutz gestellt und es gibt ein Schlagverbot. Das heißt, du darfst die nicht einfach mehr fällen, weil die eben so einen hohen Schutzstatus hat. Und was du noch eben mit Friedhof, das ist auch so ein mystischer Baum. Das heißt, es wird auch in der Mythologie, wird da so mit Tod verbunden und auch der Name schon. Also der heißt ja auf, also wissenschaftlich haben ja Bäume immer einen lateinischen Namen und da heißt der Baum Taxus baccata. Und Taxus, praktisch das Taxin, das ist das Gift des Baumes, ist ein sehr giftiger Baum.
In der Stadt natürlich dann immer sehr gleich ja, heiß diskutiert.
Ja, richtig krass. Also er hat natürlich ein Verbot, du darfst den nicht auf Spielplätzen pflanzen zum Beispiel. Da gibt es so Richtlinien.
Ja, aber genau, weil es gibt schon manchmal bei mir zumindest andersrum den Fall. Dann werden Spielplätze dort installiert und gerade alte Eiben, die sieht man selten, aber die gibt es. Und sie sind ja auch optisch, ich finde die schon ansprechend, immer grün, ja. Imposant, auch ja, auch wenn sie knapp 100 Jahre alt sind, aber mit 100 Jahren sind sie doch schon große, imposante Bäume. Und die werden bei uns aber nicht als Baum immer so kartiert, ne, aufgenommen von der Stadt. Die werden oft so in diesem Buschwerk grünen Streifen untergejubelt.
Das stimmt tatsächlich, ja. Ja, oder auch wenn die noch jünger sind, so meistens nimmst du Bäume ja ab 15 cm Stammdurchmesser auf, so, da geht der halt häufig auch unter, so, und ja, aber es, und auch, was ich vorhin gesagt habe, so dadurch, dass der halt fast nichts hat in Bezug auf die Verkehrssicherheit, wird er halt meistens auch immer nicht mit aufgenommen, aber ja. Ja, was gibt's noch über die Eibe zu sagen? Also die hat so eine, die wird durch Vögel verbreitet und im Gegensatz zu uns Menschen lieben Vögel die Eiben zum Essen. Also es ist auch nicht alles giftig an der Eibe. Da ist ja diese dieser Samenmantel und nur der fleischige Teil ist nicht giftig, der Kern aber schon. So, das heißt, selbst wenn das mal ein Kind in den Mund nimmt, das schmeckt sehr bitter wohl. Das habe ich noch nicht getestet. So. Aber das heißt, du spuckst es schon recht zeitnah wieder aus. So. Und Vögel, dadurch läuft es eben den Verdauungstrakt und der nimmt es dann wieder mit und dann keimt dann irgendwo eine frische Eibe. So. Und die Eiben, die hat auch, da ist die Allee zum Hades hin, das waren auch Eiben. Und ja, es ist generell so, es ist immer so eine Sache zwischen Leben und Tod. Also für Pferde ist die wohl auch sehr giftig.
Ja, extrem, glaube ich sogar.
Ein positiver Aspekt, den es zu Eiben noch zu sagen gibt, also diese Taxine, also dieses Gift, das gehört mit zu den am häufigsten verwendeten Mitteln in der Chemotherapie, so, das heißt in der Krebsbekämpfung. Und da sind viele, viele Bäume, das wissen viele gar nicht, werden da unfassbar stark genutzt, als Arzneimittel einfach. Und
das stimmt, das ist auch ein Job bei uns in der Baumpflege, die Dinge dann zu ernten und hineinzuklettern in die Bäume und genau. Samen oder je nachdem, was dann gewünscht ist, zu ernten, dann für Arznei. Das heißt, es gibt dann bestimmte Zeitrahmen, wo du dann genau dann ernten musst, weil die dann eben reif sind oder noch nicht ganz reif sind und die Dinge. Das ist dann
ja
auch
bei
ganz
Pinien
speziell.
Sehe ich das oft, ne? Auch viele Jungs von uns aus der Baumpflege, die fahren dann irgendwo hin und dann sieht man dann auf Insta, oh, die sitzen gerade in irgendeiner Pinie drin und werfen gerade irgendwelche Zapfen runter. Finde ich immer total krass.
Ja, dann gibt es da genau eine Saatguternte, aber auch gerade für Chemotherapie ist auch Misteltherapie ganz weit vorne und beliebt und da werden auch extra Bäume mit geimpft mit dem Misteln.
Ja, krass. Ja, das war mein erster Baum, so die Eibe. Also fand ich ganz interessant, was die alles so zu bieten hat.
Hast du so einen bestimmten Moment mit einer Eibe? Weißt du, wie ich das meine? Also wo du denkst, ja, wenn man einfach so mal vorm Baum sitzt, meistens haben wir ja nicht die Zeit, so im Alltag so wirken zu lassen.
Ich war letztes Jahr, da hatte ich in Tedinghausen steht einer, ich glaube, die Gemeinde heißt so, das ist auch ein Nationalerbebaum. Da ist anerkannt worden, ich glaube, das ist ein 400- oder eine 500-jährige Eibe ist das. Und den fand ich, weil ich war kurz davor in England, so, das war ein bisschen unglücklich und ich stand vor dem und dachte mir, ja, wow, der ist 400, 500 Jahre alt, du warst aber jetzt gerade vor ein paar Wochen in England und den Moment, den du meintest, den hatte ich tatsächlich in England, das war auch auf so einem Friedhof und da kam gerade das Licht, durch die Nadeln, durch und oben saß tatsächlich was drin, ich konnte nicht erkennen was, aber es war schon ein größeres Tier, weiß nicht, ob es ein Waschbär war, also auf jeden Fall war es kein Kauz, war schon was Größeres und es hatte eine Höhle da, also war praktisch ein Habitatbaum. Und der Stamm war so überdimensioniert breit halt auch. Also das spricht bei Eibe halt dann auch immer für ein hohes Alter so. Und einfach da auf dem Friedhof zu stehen und zu wissen, ja wow, 600 Jahre sind das jetzt vermutlich gewesen, so die dieser Baum alt war, plus noch. Also das ist halt immer so das richtig Heftige bei alten Bäumen. Du stehst daneben und bist praktisch nur, ja, völlig unbedeutender Staub im Antlitz von so einem Baum, der über so viele Jahrhunderte schon lebt und wenn du ihn lassen würdest, auch noch weitere 600 Jahre dort stehen wird. So, und das vergessen wir Menschen immer, dass wir vergänglich sind, aber dass Bäume, dass die so wertvoll sind, dass wir die viel mehr wertschätzen müssten. Und das kann man im Schatten von so einer alten Eibe
so
ganz gut erspüren. Ja.
Total kann ich nachvollziehen. Aber nochmal kurz zur Eibe. Was sagst du den Menschen da draußen, die zuhören? Ist es empfehlenswert, eine Eibe zu pflanzen?
Ja, kann man machen. Also im Klimawandel empfinde ich die jetzt als solide. Klar, als Nadelbaum hast du immer so ein paar, ist immer schwierig, weil die natürlich jetzt nicht so die regenerativen Triebe hat, wie jetzt ein Laubbaum. Aber sie ist einheimisch, das heißt, das ist für viele ja schon mal ein Pluskriterium, ein großes. Und wenn man noch so ein bisschen Mystik bei sich im Garten haben möchte,
ja, aber so
dann ist die Eibe natürlich auch, ja stimmt, Eibenhecken Hecke geht mit Sicherheit auch, aber ich weiß es nicht. Ja, wenn es gut geht. Also Eibe ist schon toll, wenn man jetzt nicht Angst hat, dass sich jemand vergiften könnte im Umfeld, sage ich mal. Aber auch da, das ist ja immer so eine Sache. Immer wenn ich poste, so, oh ja, irgendwo ein toller Baum oder so, dann kommen dann immer gleich Eltern als Bedenkenträger. So, ne, würde ich niemals in meinem Garten pflanzen. So, wo ich mir immer denke, ja, aber bitte geht doch in die Kommunikation mit euren Kindern und klärt darüber auf. So, mein Sohn, der wusste schon, weiß ich nicht, wenn ich mit ihm durch die Gegend laufe, der weiß genau, was hier giftig ist und was nicht.
Ja, so. Also man sollte ein Kind schon beibringen, erstmal nicht alles essen. Also egal was.
Ja. Ja.
Auch wenn noch ein Apfel auf dem Boden liegt, sollte man sich den jetzt nicht reinziehen.
Also da finde ich immer, da müssen wir vielleicht auch mehr in die Kommunikation gehen. Das heißt, Eibe, toller Baum, auch wenn er giftig ist. Und ja, kann man gut pflanzen. Was hast du dir denn rausgesucht?
Ich habe mir also als erstes einfach mal die Eiche rausgesucht. Ich hatte letztes, ja, aber ich hatte letztes Mal ja erzählt, dass ich so eine Eiche klettern war. Und das war so schön wieder. Und ja, ich finde auch, wenn wir so diskutieren, Klimawandel und Zukunftsbaum und all die Dinge, ich finde so, die Eiche hat schon ein Standing immer und schon lange. Man sagt ja auch die deutsche Eiche. Ich meine, die Engländer sagen die englische Eiche oder die französische Eiche. Also egal, wie wir sie nennen, es ist die Eiche. Die Quercus robur ist also die, die meistens gemeint ist damit. Und ja, ich finde sie einfach in vielerlei Hinsicht auch beeindruckend und freue mich oft über diesen Baum, wenn es den so wirklich als, also wenn der wirklich groß werden durfte oder so ein Solitärbaum ist in der Stadt, dann finde ich das schon sehr ansprechend. Und ja, dann war so ein Klassiker.
Ja, die hat halt auch einen unfassbar schönen Habitus. Also ich kenne kaum eine Baumart, die einfach vom Kronenbild her so schön ist, wie so eine Eiche, so eine alte, ne? Wenn man sie lässt.
Genau, das ist auch das Symbol gewesen, auch für die deutsche Freiheitsliebe, war es ja auch auf dem Wappen, kennen wir ja auch schon, und das sollte halt Stolz und Kraft und Stärke irgendwie darstellen, und das kann ich in einer gewissen Weise auch nachempfinden, wenn ich unter diesem Baum stehe oder auch in diesem Baum stehe, kann ich das schon irgendwie dem Baum zusprechen. Und ja, es ist halt irgendwie in vielerlei Hinsichten so, so extrem, der Baum für mich, so, der ist so extrem, also diese Stärke, auch gerade eine Baumstatik, ja, der ist ja ganz starr, der ist so im Wind, der passt sich ja nicht den Windböen an, sondern im Kronenbild bleibt er so ganz starr, und das Holz ist einfach ein sehr, also keiner hat, glaube ich, Brennholz als Eichenholz, also außer man ist vielleicht Baumpflegerin, dann hat man das ab und zu im Ofen, aber es ist einfach ein sehr teures Holz und ein sehr wertvolles Holz. Von dem Baum her gesehen. Und auch da vom Alter her ist einfach, es gibt einfach uralte Eichen, auch immer noch bei uns in den Städten zum Teil, weil die halt früher schon so gut angesehen waren, sage ich mal, dass man die erhalten wollte. Und oft gibt es ja eine Gerichtseiche oder so ein Ort, wo man eben früher Sachen verhandelt hatte, wo dann noch so eine Eiche steht. Und das war jetzt aus unserer Sicht vielleicht Glück, dass der Baum eben erhalten wurde.
Ja, was sind ja auch so ganz langlebige Bäume, auch wie die Eibe halt, ne? Das ist dann halt immer, da hast du wirklich noch alte Exemplare übrig, ne?
Ja, dass sie selber eben auch so von der Holzstruktur, von der Holzfestigkeit so lange überdauern können. Ja, das stimmt. Ja. Und da gibt es eigentlich so die zwei Eichenarten bei uns. Das ist meistens die Stiel- und die Traubeneiche. Die Stieleiche ist eher in den Auengebieten vorherrschend. Das heißt, dass sie eher mit feuchterem Standort auskommt oder eben auch mehr Wasser braucht als die Traubeneiche, die dann im tieferen Bergland vorkommt und da eher im wärmeren und trockenresistent damit umgehen kann. Was bei dem Unterscheidungsmerkmal ganz interessant ist, ich finde das manchmal auch schwer noch zu erkennen, manchmal bei den Stadtbäumen, ob das dann wirklich eine Stiel- oder Traubeneiche ist. Also die Stieleiche hat einen kürzeren Stiel am Blattansatz. Also genau umgekehrt es war die Eselsbrücke für mich früher im Lernen, dass eben die Stieleiche einen kürzeren Stiel am Blatt hat und eine andere Blattform dezent. Aber was für mich so das Hauptmerkmal oft ist, ist in der Herbstfärbung, ist die Traubeneiche so violett im Herbstlaub. Und ich finde, das kann man ganz gut sehen in der Sonne. Mhm. Das ist, aber ansonsten, ist das manchmal schon schwer zu erkennen.
Ja.
Ja, und was ich ganz wichtig jetzt finde, eigentlich so auch in Richtung Stadtbaum, den Unterschied manchmal zu sehen, also gerade beim jetzt Pflanzthema, wenn ich gefragt werde bei manchen Städten und Kommunen, ja, was sollen wir nachpflanzen? Also was ich oft feststelle, wenn man neue Pflanzbeete integriert in der Stadt und dann so extra Pflanzsubstrat, also es ist ja wie überall, wir haben ja für fast alles eine Norm, da gibt es dann auch ein bestimmtes Pflanzsubstrat und das hat einen pH-Wert von 7+ und damit kann die Eiche sehr gut umgehen. Das heißt, die hat selber, ist sehr wüchsig bei pH 7,5 und daher ist sie sehr gut geeignet. Und bei der Verpflanzung habe ich letztens festgestellt nochmal, also die Eichen, wenn man so Literatur liest, kann man sie recht gut verpflanzen angeblich, aber also hängt natürlich vom Alter ab und so. Aber wenn man sie nicht bewässert, auch bei der Traubeneiche, dann kann man es lassen. Also dann kommt ein Spindkäfer und noch dergleichen, weil die Eiche gestresst ist und dann geht sie hinüber. Das hatte ich jetzt gerade bei 2 Fällen, deswegen wollte ich das kurz noch einbringen. Wo ich mal denke, was für ein Aufwand und ja, hängt dann wieder am Bewässern, ne?
Ja, stimmt. Hast du denn so einen Moment, wo du mich gerade gefragt hast mit der Eibe, den du mit einer Eiche hattest?
Ja, das war mein erster Baum, wo ich mir zum Kran reingehoben wurde, weil daneben war eine Baustelle, also schon vor über 10 Jahren, 12 Jahre, 13 Jahre. Und da war also Roland, mein ehemaliger Chef, und ich zu zweit in diesem Baum und das war so eine Abendstimmung. Weil es war einfach, der letzte Baustellenmitarbeiter war noch da und meinte, komm, ich heb euch gerade rein, wenn ihr wollt. Und das war der Wahnsinn. Da hatten wir dann die ganze Stadt vor uns und diesen Baum und diese Ruhe, weil einfach alle schon Feierabend gemacht hatten. Ja, dann sind wir da reingeklettert und jeder hatte einfach, weil einfach, wie du schon sagst, dieser Habitus so imposant ist, hatte jeder so viel Raum und Platz in diesem Baum, als ob wir allein in einem Baum gewesen wären, konnten es trotzdem gemeinsam genießen. Das denke ich heute noch häufig dran in diesem Moment.
Ja.
Da gab es noch keinen Eichenprozessionsspinner, also bestimmt gab es den schon.
Da war er noch nicht so verbreitet, ja.
Genau, der war noch nicht an jeder Eiche, noch ganz entspannt. Was ich noch sagen wollte zur Zerreiche, was jetzt so also gehypt wird noch, oder vielleicht auch zu Recht, ich will das gar nicht so kritisch sagen, aber was ich da bedenklich manchmal finde, wenn wir sagen, wir haben jetzt da eine Unterart von dieser Baumart und die kommt gut in Zukunft mit unserem Klima klar, dann in dem Fall zum Beispiel hat die auch oft so Risse durch Frostrisse, wenn der Frost halt vorherrschend ist und die Baumart nicht damit so gut umgehen kann. Aber wenn die jung sind, dann überwallen die das immer auch ziemlich gut. Aber ich als Baumstatikerin denke dann, hey, wie wird das dann später sein? Die Risse machen ja was mit diesem Holz. Ja? Also wie wirkt es sich auf die Statik aus? Und ich glaube, dann müssen wir auch umfangreich an diesem Baum oder an die Zukunftsbäume immer beobachten und Dinge analysieren, wissenschaftlich begleiten. Deshalb habe ich da noch ein bisschen Skepsis. Aber angeblich kann die Zerreiche ziemlich gut mit Trockenheit und Hitze umgehen. Das glaube ich auch. Und Kalk- und Salzprobleme hat sie auch keine. Salz ist natürlich auch ein extremes Risiko für die Bäume in der Stadt aufgrund der Streufahrzeuge. Und das kommt immer mehr. Diese gerade 0, minus 1 Grade, die werden immer mehr und daher wird auch mehr gestreut, obwohl es weniger Schnee gibt.
Ich würde mal anfangen wollen mit dem Tipp der Woche, einfach weil ich die Kategorie so geil finde. Tipp der Woche. Also ich war schwimmen, also ich gehe super gerne schwimmen, fast jeden Tag tatsächlich auch im Zuge der, also nach der Arbeit, vor der Arbeit und hatte dann ein Baumfoto gemacht so und dann, wie das immer so ist, so die Leute kennen mich dann ja und Frau Antoni, ist alles okay mit dem Baum? Und ich so, ja, hab dann nur was fotografieren, weil da war ein Eschenbaumschwamm dran und der Baum ist gefällt worden. Ich hatte dann ein Foto gemacht von der Baumscheibe, um zu gucken, ja, was ist jetzt mit der so? Und er so, ja, aber ich zeige Ihnen noch mal was anderes. So, und dann ist er mit mir da rum und dann hat er mir Wassersäcke gezeigt an jungen Bäumen. Also gucken Sie mal, was hier passiert ist. So, und die waren unten aufgeschlitzt. Und ich so, boah, krass, was denn hier passiert? Vandalismus und so. Er so, nee, was ganz anderes. Kommen Sie nie drauf. Und ich so, nee, bin ich auch wirklich nicht drauf gekommen. So. Und dann führt er mich zu so 4 Häuschen, wo so Mähroboter drin versteckt sind. Oder was heißt versteckt? Es war total süß gemacht. Der Bauhof hatte den Mährobotern, hatte denen so Häuschen gebaut. So. Und diese Mähroboter standen da halt drin. So. Und die werden dann halt immer rausgelassen, um den Rasen zu mähen. So. Und Aber du konntest die nicht kodieren, weil die schon so alt waren. Das heißt, anscheinend kannst du bei neueren Mährobotern, dann kannst du es so einstellen, dass die so neuralgische Punkte dann einfach umfahren, wo du nicht möchtest, dass die hinfahren und so. So, und der eine hatte aber so einen Kodierfehler, der andere war schon zu alt, da konntest du es gar nicht machen. Auf jeden Fall, diese Mähroboter sind da halt auf dieser Wiese rum mit, weiß ich nicht, lass es 30 Neupflanzungen gewesen sein. Und hat da die ganzen Wassersäcke kaputt gefahren. So, und das wollte ich tatsächlich als Tipp der Woche, also jetzt nicht nur, das war ja ein Schwimmbad, das heißt natürlich hast du da eine unfassbare Kostenersparnis. Klar, wir wissen alle Mähroboter, Igel und dass da Beinchen kaputt gehen können und noch ganz schlimme andere Sachen. So, das heißt, natürlich haben Mähroboter in puncto Naturschutz unfassbar viele Nachteile. Aber für so eine Kommune, eine kleine Stadt, es ist halt eine Arbeitsersparnis. Das heißt, das muss man natürlich auch immer sehen, dass es noch eine Kehrseite gibt von der Medaille. Und ja, aber dieser Mähroboter hatte halt dazu geführt, dass all diese Wassersäcke an den jungen Bäumen kaputt gegangen sind. Und das wollte ich einfach heute mal auch für Privateigentümer mit auf den Weg geben, die ja häufig Mähroboter im Einsatz haben. Wenn ihr Wassersäcke an euren Bäumen habt, achtet bitte darauf, dass ja, der Mähroboter die nicht in seine Fänge kriegt.
Boah, ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich dachte schon, weil die verstopft waren oder so. Das gibt es ja auch ab und zu, da wenn die so verschlemmen oder dergleichen.
Ja.
Ja, witzig. Also Wassersäcke, ne? Wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, aber.
Nee, ist jetzt auch dein Tipp oder was? Komm, ich bin gespannt. Nee,
nicht mehr Roboter, aber es regnet doch gerade so viel. Und also zumindest bei uns auch heute wieder und gestern und überhaupt. Und dennoch war ich letzte Woche bei einer Kundin und sie wundert sich, warum der Baum so aussieht. Und dann, ja, also auch wenn es viel regnet, augenscheinlich, ist es nicht so, dass das Wasser immer ausreicht und je nachdem, wo der Baum steht, auch das Wasser wegfließt. Und einfach mal so ein Tipp, dass man mal bewusst sich das anguckt, was verbraucht denn so ein Baum und vielleicht muss ich doch mal bewässern und gießen, dass es einfach da vorhanden bleibt, das Wasser. Ne? Wir haben ja viele Flächen, die sind verdichtet. Das heißt, wenn es so richtig regnet, dann fließt das alles weg. Mein Tipp der Woche wäre einfach mal doch Bäume zu bewässern. Das ist meine meiste Empfehlung bei den Menschen und auch bei Städten und Kommunen. Bewässert die Bäume und lieber regelmäßig, anstatt am Ende, wenn es zu spät ist, weil dann können wir nichts mehr machen.
Eben, dann ist gelaufen.
Dann ist gelaufen und ich werde gerade nicht müde, das zu sagen. Immer wieder überall und dachte, das gebe ich jetzt mal hier einmal allen mit, die mich hören wollen.
Super wichtig, Ruth, super wichtig.
Aber ja, weil passt die Leute mit deinen Wässersäcken
immer,
wieder.
Ja, ist richtig krass. Aber die Leute denken ja immer, oh, es hat jetzt so lange geregnet. So.
Ja.
Aber da muss man auch gerade, ja. Da kann man wirklich nicht oft genug darauf hinweisen, weil der Zusammenhang halt völlig fehlt so in der Bevölkerung, dass ja Regen nicht unbedingt bedeutet, so ja, ist jetzt alles gut hier.
Ja, aber was ich immer auch interessant finde, diesen Zusammenhang, so diese Blumenkübel, das versteht man irgendwie. Trotz Regen werden die bewässert und gegossen, aber ich glaube, da ist das Verständnis so ein bisschen, ja, die sind ja nicht in der Erde drin, die sind im Blumenkübel drin, auch wenn sie draußen stehen. Aber das ist beim Baum ja oft nicht anders in unserer Stadt. Die haben ja auch nicht den Waldboden, genau.
Ja, aber dann auf zum nächsten Baum, würde ich sagen. Ne?
Können wir gerne machen. Was hast du denn noch für einen Baum?
Ich habe noch, weil das ist auch wieder sowas, weil der gerät aktuell auch sehr, sehr unter Druck. Und zwar der Riesenmammutbaum. Also das ist, ja, ich glaube, jeder von uns kennt den jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem Namen, also klar, die Leute aus der grünen Branche natürlich schon, aber ich glaube, jeder kennt den Namen General Sherman Tree oder eins dieser Fotos aus Nordamerika, wo dieser Baum einfach in seinem Stamm ein riesen Auto stehen hat oder so ein Jeep, da gibt es ja auch so ein Bild. Ja. Ich glaube, das Bild kennt fast jeder so und das ist praktisch ein riesen Mammutbaum. Die werden bis zu 90 Meter groß und werden auch über 3000 Jahre alt und ja, vom Gewicht her, also so ein Baum, der hat 20 ausgewachsene Blauwale sind das wohl oder 4 voll beladene Airbus A380 so. Und
unglaublich.
Das ist ein Baum, weißt du? Und das finde ich halt so krass, dass das ja eins unserer voluminösesten Organismen dieser Erde ist und wir haben den auch in Deutschland, obwohl er ja hier nicht heimisch ist, aber der wurde natürlich, wie so viele Baumarten, irgendwann mal zu uns nach Europa rübergebracht und wir kennen den aus Parkanlagen. Also es ist ein ganz klassischer Parkbaum. Das heißt, so gut wie jeder Park hat den irgendwo stehen. Manche Leute sind auch ganz mutig und packen den bei sich in den Privatgarten. Da habe ich einige Kunden, die dann, oh, Frau Antoni, kommen Sie mal vorbei. Ich habe ein bisschen Angst. Unser riesen Mammutbaum, der wird zu groß. So.
Der wird riesig.
Und ja, klar, du kommst dann immer schon und weißt, ja, aber selbst wenn der riesig wird, also jetzt auch nochmal, um auf diese Aspekte rund um die Baumkontrolle zurückzukommen, also das ist einer der Bäume, ähnlich wie die Eibe, auch wenn der so groß wird, der richtet sich statisch natürlich schon so früh in seiner Jugend aus und der hat auch fast nichts so in Bezug auf die Bruchsicherheit. Muss man gucken, weil das Holz bei den Ästen, das ist schon eher spröde, das kann schon leichter mal brechen. Aber jetzt auch so bei der Untersuchung mit der Klopfprobe, das heißt, wir in der Baumkontrolle müssen ja die Stämme immer abklopfen, ob irgendwas hohl klingt oder nicht. Und beim Riesenmammutbaum ist es so, der hat eine ganz schwammige, dicke Borke und das ist auch gewollt so. Und in Bezug auf die Diagnostik hörst du einfach keinen Hohlklang.
Geht nix.
Und
geht gar nix.
Nee, aber das heißt, du kannst ja auch sicher sein, wenn da keine Wurzelverletzungen sind oder irgendwoher, wo die Fäule herrührt oder irgendwelche Stammverletzungen, dann hat der Baum auch einfach nix. So, was ein bisschen manchmal kritisch ist, dann der hat auch ganz selten, aber wenn, dann hat der einen Pilzbefall. So, aber auch wenn du da Untersuchungen machst, also ich glaube, ich hatte noch nie einen riesen Mammutbaum mit einer Fäule, wo ich mir auch nur halbwegs Sorgen gemacht hätte. So. Und weiß nicht, du?
Nee, ich hatte einmal eine richtig coole, da wurde ich hingeschickt, mal früher, sollte ich kurz mal Sending dazu sagen. So. Und dann hatte ich natürlich eine Fotoaufnahme, also Dokumentationen sind immer wichtig. Das ist auch gut für private Menschen. Wenn ihr was fotografiert, dann können wir besser mit umgehen und wissen, worum es geht. Und dann war so ein Sonnenkreis da oben drum, wie so ein Heiligenschein.
Ja.
Das sah richtig cool aus. Und wie immer, ich hatte noch nie ein Problem mit den Bäumen, außer natürlich bei Baustellen. Ja. Aber der Wahnsinn, also dann dieses Foto auch, das werde ich hier posten noch bei dem, wenn ich das wieder Werbung mache. Foto war so cool und das zeigt einfach, nee, das sind einfach Wunderbäume. Also ja, brauchst du keine Sorgen machen. Aber da komme ich gerade zu meinem Fuck-up. Baustelle.
Ja.
Dann hau ich jetzt raus.
Oh Gott. Fuck up der Woche.
Ja, Baustelle, never ending story. Erzähl.
Ich wurde dann angefragt, hey Ruth, kannst du spontan schnell kommen? Sind so 2 Stunden Fahrt von hier und kannst du die Woche, also ist ja meistens dann mit Wertermittlung am Ende, aber erstmal die Baustelle bewerten und beurteilen und gucken, was hier schiefgegangen ist und was missachtet wurde und so. Das heißt halt aufnehmen, was wurde gemacht im Wurzelraum der Bäume oder im schlimmsten Fall sogar auch noch in der Krone, aber da ging es eigentlich nur im Wurzelraum. Und dann ich natürlich, wir haben jetzt schon echt viel zu tun alle in unserer Branche aktuell, wir haben genug Arbeit, schaufel ich mir so einen Termin frei und dann kommt eine ganz kurze E-Mail zurück. Vielen Dank für die großzügige Möglichkeit, kurzfristig vorbeizukommen. Dennoch sind wir so eng besetzt, dass wir gar keinen Baustopp durchführen könnten, deswegen werden wir nicht handeln. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen.
Okay.
Das sind öffentliche Bäume. Das heißt, das sind unsere Stadtbäume. Und klar, kein Personal. Das heißt, die Firmen, die bekommen gar nichts auf den Deckel und werden es auch weiterhin so durchführen. Also das finde ich immer katastrophal. Deswegen mein absoluter Fuck-up dieser Woche, letzter Woche. Die Bäume sind beschädigt, nachhaltig. Die Reststandzeit ist katastrophal. Dann aber auch, es werden zukunftsweisend die Kronen zurücktrocknen, ne? Die Stammsicherheit ist ein Problem, die Bruchsicherheit wird ein Problem, es sind teure Kosten, die da auf die Öffentlichkeit zurückfällt und der Bauherr, die Bauherrin hat nichts gelernt.
Ja, schade, echt, ey. Aber ja, wo kein Kläger, da kein Richter, ne? Es ist immer wieder das Gleiche und die wenigsten Menschen werden ja irgendwie proaktiv tätig und zeigen sowas an oder auch wenn du intern sowas hast, du gehst ja nicht hin zu deinem Vorgesetzten und sagst ja, nee, so läuft es aber hier nicht so. Das heißt, man hat wenig Spielraum, auch in rechtlicher Hinsicht, sowas überhaupt nachzuverfolgen, anzuklagen, whatever. Also überhaupt nur, wenn eine Baumschutzsatzung existent ist. Und ansonsten, ja,
aber
stehst
selbst dann,
du da. Und
aber selbst dann musst du es machen. Und da gibt es eine und all die Sachen. Aber ja,
ja, Immerhin, das schon.
Es wäre gewesen, es wäre sogar leicht möglich gewesen. Hm. Und ja, sowas stresst mich dann immer sehr, weil dann denke ich mir, soll ich mich jetzt da auf die Hinterbeine stellen und Gas geben? Aber ja, auch ich kann nicht allein die Welt retten, ja.
Aber. Das finde ich auch immer super frustrierend, sowas, weil du ja willst ja dem Baum was Gutes tun, so dazu musst du aber ja die Möglichkeit bekommen.
Auch nachhaltig, dass einfach diese Firma das in Zukunft anders macht und das, es wird ein Denkzettel sein, alleine werden sie 3 Tage Baustopp haben, aber dass einfach gar nichts gemacht wird, das fand ich jetzt schon wieder Frustration, also hast du auch einen Fuck gehabt?
Ich übel. Oh ja, es gibt, also bei mir, ich habe momentan viele Sachen, die mich einfach in der Branche stören oder generell. Und ich habe einen Kunden, da weiß ich aktuell auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich es einfach so übel finde. Und zwar hatte ich 2021, ist eine Kleinstadt, hatte ich dort die Kontrolle übernommen. Und ja, am Ende der Kontrolle ist es ja dann so, der Kunde bekommt, also die Bäume werden natürlich verortet, der Kunde bekommt dann natürlich eine Liste mit Bäumen, die nicht verkehrssicher sind. So, und natürlich muss er diese Bäume, also es gibt dann so eine Wichtung, manche, da muss dringender was gemacht werden, manche kann man sich ein bisschen Zeit lassen. Aber es sind so und so viele Bäume, die eben nicht verkehrssicher sind. So. Und die eine Person, die dann eben in dieser Stadtgemeinde sitzt, die ist dann dafür verantwortlich, dass diese Maßnahmen, die ich festgelegt habe, halt auch ausgeführt werden. So, und diese eine Person eben in dieser Stadt, die nimmt die Aufgaben nicht wahr, die ihr zugeteilt werden. Das heißt, 2021 war ich dort und dann laut FLL war ich 1,5 Jahre später wieder dort, habe die Baumkontrolle gemacht. So, und erst dann merkst du ja, wenn du so einen Kunden hast, den du stetig betreust, oh, die Maßnahmen sind ja gar nicht ausgeführt worden. So, das heißt,
ich möchte nicht lachen, aber das kennen wir alle.
Ja, es ist ein Klassiker. Also das ist jetzt nicht so ein Ding, was jetzt selten wäre bei uns in der Branche. Es kommt sogar sehr häufig vor, weil meistens wird dann politisch entschieden, die Baumkontrolle müssen wir unbedingt machen lassen. So. Und dann ist aber plötzlich kein Geld mehr für die Baumpflege da. So, also es war dann 1,5 Jahre später, wir hatten, 2023, war ich dann halt erneut da. Und hatte mir dann, weil natürlich muss an so einer Situation, muss ja was ändern. So hatte ich mir extra Zeit genommen, hatte dann den Herrn und versucht noch die ganze Abteilung dazu zu holen, noch jemand vom Bauhof. Das heißt, wir saßen dann zu viert da an dem Tisch und ich so, oh hier, Sie bekommen doch immer einen Maßnahmenkatalog. Also nicht, dass es ohnehin schon alles 50.000 Mal schriftlich und in jeder Ausführung dem Kunden an die Hand gegeben wird, aber ich muss mich ja auch absichern. So, das heißt, ich hatte dann alle zum runden Tisch geholt und ich so, hier, Sie haben das ja schwarz auf weiß, das muss gemacht werden, wenn was passiert, bliblablub. So, dann war es wieder so. Also ich wieder alles gemacht. So, dann in der Stadt betreue ich auch noch die eingehenden Untersuchungen. Das heißt, da waren noch von 2021 3 Bäume offen, die halt sehr zeitnah einer Maßnahme bedurften. Und 2023 war ich wieder dort. Und da war auch wieder so ein Baum, den hatte ich als Naturdenkmal vorgesehen, weil das war eine sehr, sehr alte Kastanie an einem historisch sehr schönen Ort. Die hatte wenig Vorschädigungen, klar, schon größere Faulstellen so. Auch da hatte ich eine EU gemacht und wusste aber ja jetzt, wie man in der Gemeinde oder in der Stadt beziehungsweise da vorgeht mit solchen Sachen. So hat er also extra dazu geschrieben, die Maßnahmen müssen jetzt sehr zeitnah ausgeführt werden, ist auch ein bisschen dringlich wegen dem Fäulherd und so. Und dann war es tatsächlich so, also es war noch nicht mal Sturm, sondern 7 Monate später bekomme ich einen Anruf. Ja, Frau Antoni, die Kastanie ist auseinandergebrochen. So, wo ich mir dachte, das gibt's nicht, Leute. Ich habe alle Maßnahmen, Diagnostik hoch 10 so. Und was denkst du natürlich in dem Moment? Boah, Dani, du hast irgendwas falsch berechnet. Oder wow, was hat der Baumpfleger falsch gemacht? Hat er an der falschen Stelle geschnipselt? Oder hat er hier die Kronensicherung falsch angebracht? So, dir gehen ja 1000 Dinge durch den Kopf.
Total schnell,
Genau, und ich so, wie konnte es denn passieren? Ja, wir haben die Maßnahmen ja gar nicht ausführen lassen. Wo ich dachte, nee, ist nicht euer Ernst. Also das steht wirklich unfassbar zentral in einem hochfrequentierten Bereich. Und was mich an so Sachen immer so unfassbar wütend macht, es ist für mich krass, weil bei so einem Unfall, was passiert, wird ja immer erstmal gefragt, ja, wir machen hier die Baumkontrolle. So, das heißt, am Ende kommt dann noch mein Name ins Spiel, obwohl ich damit ja wirklich überhaupt nichts zu tun habe. Alles
korrekt. Naja, überhaupt nichts stimmt so. Ja nicht. Also genau,
du ja, hast ja, ich habe ja,
alles gemacht, ja, ja,
das, was nötig war, eben. Fachlich und überhaupt. So, das heißt, das ist ja schon mal krass. So, dann finde ich es krass, die eine Person ist dafür zuständig, mit einer der krassesten Aufgaben, die du in so einer Gemeinde, Stadt zu betreuen hast, nämlich die Verkehrssicherheit von Bäumen. So, das ist im Zuge des Klimawandels und der immer häufigeren Stürme und generell ist es wirklich eine unfassbar wichtige Aufgabe in Städten so. Und diese Person nimmt die Aufgabe einfach nicht ernst. So, die Maßnahmen waren natürlich immer noch nicht ausgeführt. Ich habe dann den Turnus reduziert und kontrolliere jetzt jährlich. So, und noch nicht mal die Zweiermaßnahmen, also die Maßnahmen innerhalb von 2 Monaten, das sind schon eher dringliche Maßnahmen, noch nicht mal die sind ausgeführt. So, und dann fragst du dich schon, unabhängig davon, dieser ortsbildprägende Baum ist jetzt auseinandergebrochen, weil diese eine Person auf gut Deutsch ihren Arsch nicht hochkriegt und den Job nicht ernst nimmt. So, und sowas macht mich, das treibt genau. mich um, weil aber ich mir einfach denke,
man sich doch manchmal auch, das ist eine Verantwortung, ne?
Ein Baum, so, wenn da jetzt was passiert wäre, ja. Davor ist ein ja. Kindergartenrot, das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, da laufen täglich auch unfassbar viele Leute hin zu dem Kindergarten.
Aber jetzt die wichtige Frage, hat er es gemerkt? Nach diesem Vorfall hat er gemerkt, dass es nicht cool war oder?
Nee, das setzt dem Ganzen eigentlich noch die Krone auf und ich weiß tatsächlich aktuell nicht, wie ich mit dem Kunden noch weiter umgehen soll. Wahrscheinlich werde ich mich das erste Mal in meinem Leben von einem Kunden trennen. Ich hatte dann natürlich daraufhin, musste ich ja ein Folgegutachten machen, weil du kannst den Baum ja nicht so stehen lassen, musst ja sagen, okay, jetzt muss der natürlich in der Höhe reduziert werden, jetzt muss hier, damit der Habitus noch irgendwie, so musste ich also hinfahren, das nochmal aufnehmen, was da jetzt überhaupt zukünftig mit dem Baum gemacht wird. So, und dann habe ich aber natürlich Panik bekommen. Ich so, ja, haben Sie denn die anderen Sachen ausführen lassen, die ich in meinen eingehenden Untersuchungen festgelegt habe? So, nee, haben wir alles noch nicht machen lassen. Ich so, ja, da müssen sie ran jetzt so. Und dann habe ich tatsächlich nochmal die wichtigsten Sachen, also die Maßnahmen, die wirklich, wirklich schon Jahre überfällig sind und damals schon innerhalb von nur wenigen Monaten hätten gemacht werden müssen, sollte ich nochmal zusammenfassen.
Kriegst so, dafür auch gut Geld, wenigstens.
Ja, warte, Ruth. Ich habe den halben Vormittag damit verbracht, das akribisch nochmal und wirklich, dass es jeder versteht. Und hier nochmal die Baumliste für die Ausschreibung so. Dann stelle ich eine Rechnung über 3 Stunden. Es hatte mich mehr gekostet. Das hatte mich auch Nerven gekostet. Aber ich dachte auch, komm, schreib's lieber ausführlicher. So, und dann schreibt er mir eine Mail zurück. Ja, also Frau Antoni, in so einer jahrelangen Zusammenarbeit, da geht er aber davon aus, dass das unentgeltlich gemacht wird. Muss ja mal vorstellen, Ruth. Ich bin sonst immer dafür da, meine Kunden. Die können mich auf dem kurzen Weg anrufen. Ich fahre da auch vorbei, wenn ich eh gerade in der Nähe bin. Weißt du, ja. Da verlange ich noch nicht mal was dafür, da, wo jeder andere schon sagen würde, ja, geht ja gar nicht, rechne ich hier ab. So, alles bei mir mit drin, weil ich es ja eigentlich für die Bäume mache. Ja, so. Und da in dem Moment, wo ich einfach alles da kommt dann, ja nee, also meinen Sie echt, da müssen Sie mir jetzt eine Rechnung stellen.
Da sagst du, ja, Schmerzensgeld hast du verdient. Also ja, vor allem, du hättest mal schreiben können, kannst du mal sagen, für jede nicht durchgeführte Maßnahme zeitgerecht schlage ich 50% oben drauf. Gar kein Problem.
Ja, also das war echt mein Fuck-up der Woche, weil sowas bekleidet mich danach auch noch. Da denke ich auch eine Woche danach noch dran oder einen Monat danach noch. Ich frage mich auch jetzt gerade, wo wir das besprechen. So, oh Gott, hoffentlich sind mittlerweile wenigstens die 2er-Maßnahmen durchgeführt. So. Weißt du? Und das treibt mich manchmal einfach um, weil ich das so nachschleppe. Das heißt, ich kann mich immer gut abgrenzen von der Arbeit. Das klappt meistens ganz gut. Aber so Sachen, wo dann wirklich was passiert oder wo ich auch weiß, der Verlust dieses Baumes und wie schön dieser Baum vorher war und dass das durch eine einzige Person an der falschen Stelle im Amt alles ad absurdum geführt wird. So, und ich weiß jetzt, eigentlich müsste ich mich an den Bürgermeister wenden und müsste sagen, ja, also die Person an der Stelle, sie haben hier ein haftungsrechtliches Problem, wenn das so weitergeht. Aber das sind natürlich Fragen, so was machst du nicht einfach, weißt du?
Ja, aber eigentlich zieht das ja meistens diese Angst von Menschen, weil später ist das ja ganz offensichtlich, wenn du gesagt hast, innerhalb dieser Zeit und es wird weit überschritten oder es werden komplett gar nicht durchgeführt, klar, dann ist das einfach ein Missachten der Sorgfaltspflicht und da kannst du ja mit grober Fahrlässigkeit bis zum Vorsatz irgendwann, wenn du das noch öfters dokumentierst und noch öfters sagst, sogar.
Ich mache es ja mittlerweile schon rot und extra groß und so. Weißt du, ich bin abgesichert rechtlich mit allem, was ich mache. So.
Natürlich, aber da siehst du aber auch mit diesem Unfall des Baumes, also der auseinandergebrochen ist, wie wichtig dann die Arbeit der Baumkontrollierenden ist. Ja. Und eben aber auch, dass man nicht immer so Maßnahmen reinschreibt, die ja überflüssig sind, sondern im Gegenteil. Es geht ja auch um den Baumerhalt und es geht ja auch um die Sicherheit definitiv auch. Aber was das halt ausmacht, wie du sagst, wenn dann ein 120-jähriger Baum einfach mal hops geht, weil man so doof ist, die Maßnahmen ausführen zu lassen.
Nee, ganz, ganz schrecklich, ganz schrecklich.
Bin ich bei dir, aber ich glaube, da musst du dich vielleicht mal trennen einfach.
Ja, ja, wahrscheinlich, ich glaube auch. Dann ist einfach mal ein Platz in der Baumkontrolle wieder frei bei mir. Aber ja, was hatten wir? Den Riesenmammutbaum, genau, den gibt's dort nicht. Aber den mag ich einfach sehr. Der hat auch was sehr Krasses, was sich vielleicht jeder nochmal vor Augen führen sollte. Also die Bäume, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die sind über 3000 Jahre alt und die haben so einen Superskill. Also ich mag es ja immer, wenn Bäume so einen Superskill haben. Und zwar ist das ein Pyrophyt. Das heißt, das ist ein Baum, der kann, aufgrund seines Wuchsortes, kann der sehr gut mit Waldbränden. Das heißt, der ist teils auch auf Waldbrände angewiesen. Die Zapfen, die bleiben lange am Baum und lassen die Samen auch erst frei, wenn die ausgetrocknet sind oder großer Hitze ausgesetzt sind, wie zum Beispiel bei einem Waldbrand. Und nach einem Waldbrand sind die Bedingungen auch besonders gut für die Samen, die dann auf dem Boden liegen, weil der Mineralboden durch die Asche begünstigt dann die Keimung und sowas. Und dadurch, dass viel verbrannt ist, gibt es auch mehr Licht und solche Sachen. Das heißt, der Baum braucht dieses Feuer. So, jetzt ist es aber so, die ursprünglich weitläufigen Bestände, die es da in den USA noch gibt, also meistens so Kalifornien, das ist auch jetzt wieder groß in der Presse, also da kann jeder jetzt Waldbrände Kalifornien eingeben und dann landest du genau da. Also dieses ursprüngliche Areal von diesem riesen Mammutbaum, das wird praktisch immer kleiner und der Baum ist tatsächlich eine bedrohte Art aktuell, also der wächst in so Groves, in so Tälern. Und die stehen zum Teil unter Schutz oder sind eben diese Nationalparks, die wir eben von diesen Bildern kennen. Und das Paradoxe, der braucht eine ausreichende Wasserversorgung. Und aktuell viele Mammutbäume durch die Trockenschäden und durch die heißen und niederschlagsarmen Sommer, das war 2015, 2018, 2020, 2022 in den USA, so aktuell wieder, starben nach Angaben der US-Forstbehörde insgesamt, die Zahl ist einfach unvorstellbar, 62 Millionen Bäume dort. Und das ist irgendwie, ja, muss man sich mal vorstellen. Das heißt, Bäume, die 3000 Jahre alt sind und alles seitdem bisher prima überlebt haben, sogar auf Feuer sich evolutionär ausgerichtet haben und die sind nun gefährdet, da müssten bei uns alle Alarmglocken schrillen.
Krass,
so. Und aber was so das Traurige ist, außerhalb seiner heutigen Heimat ist der Riesenmammutbaum ja natürlich durch Pflanzung weltweit verbreitet. Das heißt, es geht praktisch nur um das Gebiet, wo der ursprünglich her ist. Und aber da sieht man halt am besten, was so eine Evolution macht. Und da ist der Riesenmammutbaum eben ja eine unfassbar gefährdete Art. Und hier bei uns ist, wenn er im Park steht, dadurch, dass er eben so hoch wird, also hatten wir in der letzten Folge, der ist halt sehr gefährdet für Blitzschlag. Das heißt, ein paar von denen habe ich in der Kontrolle, wo du einfach den vollen Fortschritt dann in der Krone verfolgen musst. Aber ja, das heißt, man sieht ihn ab und zu da stehen und finde ich sehr traurig, weil bei uns, man sieht ihn auch darben. Das heißt, Riesenmammutbäume, die haben dann aktuell so braune Nadeln einfach, das zeugt auch häufig von dem Durst, dem die ausgesetzt waren jetzt in den heißen Sommern. Und ja, auf den wollte ich auch mal aufmerksam machen. Tolle Baumart, beeindruckende Baumart. Und ja, bist du schon mal eingeklettert?
Ja, schon zweimal. Einmal, jetzt überlege ich gerade, da war irgendetwas, wo wir die Nadeln runtergeholt hatten, die vergibten Nadeln. Da war dann, ich weiß nicht, ob es ein Pilz war, schon recht lang her. Aber ich glaube, nach einer Baumaßnahme auch. Also wenn, ist es immer mit einer Baumaßnahme bis jetzt verbunden gewesen. Und einmal auch für ein Gutachten bezüglich Baumaßnahme, wo der Nachbar ganz schön knapp, also sagen wir mal fast stammnah, die Wurzeln abgraben lassen wollte. Und dann hatten wir erstmal Aufnahmen gemacht. Aber wie wir heute wissen, ja, Grenze ist Grenze und dahinter ist alles erlaubt. Das heißt, die Baumbesitzenden wollten die Bäume erhalten, aber das war eigentlich Irrsinn, geht nicht. Aber ansonsten immer, also wie du sagst, eigentlich immer ein Haken dahinter bei den Kontrollen.
Genau, toller Baum.
Toller einfach. Baum. Und auch in den Städten, ne? Wenn man vorbeifährt oder von der Ferne, die gucken sie raus irgendwo.
Siehst du ja schon, klar. Siehst und du schon von weit.
Sieht auch so puschelig weich aus irgendwie.
Ja.
Hat so einen Kuschelfaktor, ne? So.
Ja, das stimmt schon, ja. Das stimmt. Ja, aber sind wir gerade bei was Positivem. Was war denn dein Highlight?
Highlight der Woche.
Oh, mein Highlight der Woche war eine Bachelorarbeit, die präsentiert wurde. Ich betreue ja relativ viele Bachelorarbeiten hier in Rottenburg an der Hochschule für Forstwirtschaft. Da kann man auch Arboristik als Vertiefung wählen. Und da gibt es ganz viele fleißige Studierende, die sich da echt interessieren und das meistens auch erst entdecken für sich dann im späteren Semester, aber ganz passend dann für Bachelorarbeiten immer wieder. Und da hatte ich, glaube ich, schon mal berichtet, da hatte ich schon mal eine Bachelorarbeit in diesem Bereich. Da geht es um optische Erkennung über die Vitalitätsmerkmale an Bäumen oder Vitalitätserkennung über eine Spektralkamera. Und es war jetzt eine Folge-Bachelorarbeit, da ging es dann darum, wie ist es möglich, seitlich, also wenn man Vitalität ansprechen möchte mit einer Drohne zum Beispiel oder mit einer Spektralkamera, dann gibt es das ganz viel schon, wenn man über Wälder geflogen ist und dann eben
siehst du total gut.
Siehst du gut die Spektralkamera, das heißt, das Licht der Sonne wird reflektiert von den Blättern wieder zurück und dann kann man daraufhin ganz gut eben die Vitalität der Blätter bestimmen. Aufgrund diesen Spektrums, was da aufgenommen wird von der Strahlung. Aber wenn wir natürlich jetzt in der Stadt das mal wollen würden später, ganz, sage ich mal, KI-gesteuert, so eine Vitalitätsstufe aufzunehmen von den bestehenden Stadtbäumen. Ja, also ich stelle mir das jetzt mal so vor, zumindest ist es von mir mein Zukunftsgedanke, ein Müllauto fährt jede Woche die gleiche Runde durch die Stadt. Und hat einfach so eine Kamera oben drauf und nimmt einfach immer diese Daten automatisch auf. Mhm. Und irgendwie kommt dann mal was anderes zustande nach einem Jahr oder die KI filtert das raus und sagt einfach, blinkt so ein Baum auf und sagt, hier ist ein offensichtliches Merkmal, guck mal vorbei. Und das geht dann aber halt nur, wenn wir auch bestimmte Merkmale ansprechen können. Und da haben wir schon das Problem der Sonneneinstrahlung. Wenn wir in der Stadt mit einem Müllauto vorbeifahren an den Baumkronen, dann strahlt ja diese Einstrahlung nicht mehr wie in so einer flachen, wie kann ich es erklären, aber in so einer flachen Ebene wie von so einem Walddach zurück. Ne? Wir haben ja einen ganz anderen Einstrahlungsfaktor und auch wieder Abstrahlungsfaktor. Dann haben wir Wolken, dann haben wir Häuser, die Schatten werfen, dann haben wir die Sonne, die sich bewegt in den verschiedenen Himmelsrichtungen. Genau. Also ziemlich komplex eigentlich, deswegen versuche ich es gerade zu erklären. Aber das Ergebnis war auf jeden Fall, es ist möglich und jetzt geht's halt weiter, die Versuche in, sage ich mal, also diesmal hatten wir Bäume im Labor integriert und dann eben künstliches Licht installiert und dann auch noch bewässert und auch noch überprüft mit Sensorik in den Bäumen und auch im Wurzelraum, dass wir auch wissen, hatten sie Wasserstress oder nicht und dann geguckt mit Spektralkameras, ist das erkennbar und wann ist es erkennbar und all die Dinge und eben mit der seitlichen Aufnahme der Baumkrone.
Ja, cool.
Und jetzt geht es darum, das wieder ein bisschen in die Praxis rauszuholen, eben nicht mehr im Labor, sondern draußen durchzuführen. Das wäre die nächste Bachelorarbeit. Aber ich war ganz freudig, dass es eben doch möglich sein wird und ich da einen Schritt weitergekommen bin.
Ja, großartig.
Ja. Lieben Dank an Simon Spittel für seine Arbeit und seine Mühe. Gut. Jo, und dein Highlight?
Ja, so ein spezielles Highlight habe ich gar nicht. Also wenn überhaupt, würde ich es auf ein politisches Highlight runterbrechen, weil das Klimaanpassungsgesetz, das gilt ab 1.7.24 und der Green Deal der EU, der ist praktisch auch durch. Das war ja hart umkämpft und zwar geht es in beiden Gesetzen darum, also Gesetze sind unfassbar wichtig, dass du bei Bäumen überhaupt eine Grundlage hast, irgendwas durchzusetzen. Deswegen beharre ich auch immer so drauf, ja Leute, geht wählen, wählt die Parteien, die Stadtgrün im Fokus haben oder denen das wichtig ist, weil du kannst ohne politischen Rückhalt, kannst du für Bäume in der Stadt gar nichts erreichen. So. Und der Green Deal der EU, da hatte ich mit Cedric Fornold schon mal einen Artikel drüber geschrieben. Da geht es praktisch darum, den Beschirmungsgrad in Städten zu erhöhen und auch die Baumzahlen zu erhöhen. Und das Klimaanpassungsgesetz, da geht es praktisch auch um solche Sachen. Das heißt, es ermöglicht den Städten und vor allem Kommunen in Zukunft auf den Klimawandel zu reagieren und da Maßnahmen voranzutreiben, ja, die sich rund um das Stadtgrün drehen. So. Und diese beiden wichtigen Gesetze, die sind jetzt am Start. Klar ist immer noch eine Sache, was politisch draus gemacht wird, weil natürlich kannst du die aufweichen und umgehen als Partei, die vielleicht nichts mit Stadtgrün am Hut haben möchte. Aber immerhin sind sie jetzt schon mal da und man kann auf die verweisen und kann mit denen was an den Start bringen. Und das hat mich wirklich gefreut.
Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und wie du sagst, ohne Gesetze ist alles nichts, weil keiner wird sich dran halten. Wir haben alle unsere Luxusprobleme. Und wenn man nicht haften so muss, dann stresst es uns nicht. Leider.
Was hast du noch für einen Baum, Rot?
Ich habe noch die Ulme ausgewählt.
Mein innerer Monk. Kriegt da die Krise. Ja, weil die Blattenden passen ja nicht zueinander. Und jedes Mal, wenn ich eine Ulme sehe, dann kriege ich immer die Krise, wo ich mir denke, ey, was ist denn jetzt hier schiefgelaufen? Warum? Bei jeder anderen Baumart, weißt du, passen die Blattenden aufeinander, bei der Ulme nicht. So, da stehe ich mir davor und denke mir, ey, nee, ist jetzt nicht der Natur ihr Ernst hier.
Dani, du bist so großartig, ey. Ich kann das nachempfinden irgendwie, dass es einfach so ein bisschen der Schwabe sagt, Chaps aussieht. Aber ich finde, das hat auch was Sympathisches. Also,
auf jeden Fall fällt halt voll aus der Reihe.
Genau, fällt voll aus der Reihe und dennoch erkennt es kaum jemand. Ja, also jemand kennt eine Ulme in seiner Stadt. Aufgabe bitte zum nächsten Mal.
Genau.
Wie viele Ulmen habt ihr bei euch vor der Haustür in der Gegend, so im Umkreis von 5 Kilometern? Also, da sind wir schon gleich bei dem Problem, dass es halt das Ulmensterben, das hat, glaube ich, auch jeder schon mal gehört, mal gab oder gibt. Und dennoch, es sind für mich Ulmen, auch bezüglich einer Bachelorarbeit, die ich betreue, die ist aber noch am Laufen, einfach nochmal neuen Fokus darauf bekommen habe und auch diese Baumart, da sie so selten ist, wieder so ein bisschen in meinen Fokus gerückt ist. Und ich finde sie ziemlich gut. Also ich mag sie. Ich bin mal, selten klettert man in einer Ulme, muss man auch sagen, weil es einfach wenige gibt in der Stadt. Ich finde sie aber optisch extrem ansprechend. Also wenn ihr sie gefunden habt, guckt sie euch mal in Ruhe an. Und es ist einfach so eine, ich finde schon auch eine krasse Geschichte dadurch, dass da einfach die ganzen, nur sehr, sehr viele Ulmen gestorben sind in den letzten vielen Jahren, weil halt ein Pilz hier auch reingeschleppt wurde, so wie du auch gesagt hast, dass Baumarten reingeschleppt wurden, wurden natürlich auch Pilze mit reingeschleppt und andere gefährdende Tierarten und dergleichen. Und zuerstmals wurde er 1918 in Holland entdeckt. Deswegen heißt es auch, glaube ich, holländische Welke, Blattwelke oder dergleichen. Also seit über 100 Jahren gibt es halt dann diesen Schlauchpilz im Zusammenhang mit einem Ulmensplintkäfer, der dann eben zum Absterben der Bäume führt und das auch rigoros. Also das heißt auch nicht, boah, das wird wieder, sondern ist eigentlich vorbei. Nee. Das heißt auch, wenn man das entdeckt hatte oder hat oder immer noch entdeckt an Bäumen, werden die meistens sofort gefällt und verbrannt oder weggebracht, damit das nicht sich weiter verbreiten kann. Und dennoch, in Tübingen gibt es eine ganz große, fette Ulme. Ich hoffe, sie wird mal Naturdenkmal. Da sind wir im nächsten Fuck-up. In Tübingen zeichnet keine Naturdenkmäler mehr aus, aber sei es drum, die Ulme wäre es wert. Und es gibt die Bergulme, die Feldulme und die Flatterulme hier bei uns. Und die Flatterulme wird nicht ganz so alt wie die anderen zwei Ulmen, so 250 Jahre, aber kann auch älter werden natürlich. Und die Berg- und Feldulme 400 Jahre oder ein bisschen älter, ja, krass, je nachdem, wie sie einen guten Standort vorweist. Und was ich halt so beeindruckend fand jetzt im Rahmen dieser Bachelorarbeitsbetreuung, dass so viele Insekten sich auf diese Ulme spezialisiert haben, die wirklich nur an die Ulme gehen, also an nichts anderes. Und das finde ich schon, also allein 13 Arten von Schmetterlingen, die nur diese eine Ulme wollen. Also die jetzt nicht kompatibel sind mit anderen Baumarten. Und auch Käferarten und dergleichen. Das finde ich sehr faszinierend. Und auch da, liebe Baumpflegenden, wenn ihr mal eine Ulme klettert oder auch die Mitmenschen, die gerne Bäume angucken, mal so ein Ulmenblatt zu nehmen und da mal so kleine Eiablagen zu finden. Da gibt es dann diesen Ulmenzipfelfalter. Und ja, ich finde das schon echt. Also allein da mal drüber nachzudenken, wenn wir eine Schickmaßnahme durchführen in der Stadt für Lichtraumprofil, dass es weniger Torsion gibt für den Baum oder überlange Äste einkürzen, dass jedes Blatt, was entnommen wird, einfach auch den Ulmenzipfelfalter, in dem Fall zum Beispiel die Eiablage, entnimmt. Ja, das ist halt auch ein Habitat. Es ist nicht so im Fokus.
Ja, also Thema Biodiversität ja immer. Das sind ja alles Kreisläufe der Natur. Und da haben wir halt einfach den Zugang verloren. Und dein Ulmenzipfelfalter, der ist da halt auch ein wichtiges Element drin. Und finde ich cool,
dass du
da nochmal drauf hinweist.
Wenn man da mal ein bisschen sich verweilt an dem Baum, kann man auch, wenn schön die Sonne scheint, dann die kleinen Falter da rumfliegen sehen im Frühjahr. Das ist schon spannend. Mhm. Also finde ich, sich wieder Zeit nehmen dafür. Und ansonsten, was ich schon mal wieder ganz gut finde, dass offensichtlich die Flatterulme vom Ulmensterben ziemlich verschont bleibt. Und das ist auch eine Baumart, die eher in so Auenwäldern vorkommt. Und bei der habe ich es auch schon, bei mir in der Gegend gibt es auch, bei der Flatterulme, die hat so Brettwurzelanläufe. Ist auch nicht so oft zu sehen.
Die sind aber toll. Ich habe zwei Naturdenkmale, die ich betreue. Und die hat auch so riesen Ausläufe einfach.
Ja, und auch Brettwurzeln generell ist ja schon selten bei uns in der Gegend.
Ja, ist schon cool. Ach so, wir vielleicht Brettwurzeln für die, die es jetzt gar nicht kennen, sind wirklich vom Baum gebildete Wurzeln, die so, wie wollen wir denn das beschreiben für jemanden, der das vielleicht noch nicht gesehen hat? Unten, es geht ja ein Baum meistens so ein bisschen breit auseinander und die sind eher so erhaben und ganz anders geformt, vielleicht so, kann ich gar nicht beschreiben. Müsst ihr vielleicht mal googeln.
Googelt mal, genau. Ansonsten, die Herbstfärbung finde ich auch wunderschön leuchtend. Gelb sieht toll aus. Und ich finde wie gesagt, diese Asymmetrie der Blatthälfte auch mal was anderes.
Ja, ist auf jeden Fall sticht raus. Kann man ja nichts sagen. Aber für mich ist es crazy, weil es einfach so,
Auch noch zum Holz, das hast du auch immer gesagt. Es hat ein zähes Holz, also es neigt auch nicht zum Brechen. Deswegen baumstatisch auch für mich nett. Mag ich einfach, ist entspannt.
Ist auch ein Ringporer, das finde ich immer spannend an Baumarten. Ja. Und gerade die Optik von so Ringporern, die ist immer auch ganz, ganz verrückt. Und das ist bei der Ulme so schon sehr schön, das Holz, ja.
Ja, das stimmt, das finde ich auch. Ja, Ulmenholz ist auch wirklich hübsch und ansprechend, wenn das verarbeitet ist, das auch. Ja.
Aber wo wir gerade beim Holz sind. So, kommen wir zum Fun Fact der Woche.
Fun Fact der Woche.
Und zwar habe ich mir da was in puncto Holz rausgesucht, weil wir quatschen zwar immer über Bäume und so, aber es gibt ja auch so spielerische Zugänge zu Bäumen und so. Und was ich immer ganz toll finde, sind die Sachen von Harry Potter. Weil natürlich jeder dort hat einen Zauberstab. Und ich hatte ja die Eibe heute, das hätte ich eigentlich dort bringen müssen. Aber zum Beispiel der Zauberstab von Lord Voldemort, der ist aus Eibe. Harry Potter zum Beispiel Ilex, also Stechpalme. Und Hagrid, seiner ist, glaube ich, aus Esche so. Das heißt, wenn man irgendwie seinem Kind irgendwie Bäume auch näher bringen will oder jemanden, der vielleicht gar nichts mit Bäumen am Hut hat, so, dann kannst du immer noch sagen, ey Mann, eine Eibe, Lord Voldemort, da ist der Zauberstab draus oder irgendwie sowas. Finde ich auf jeden Fall mega, diese Fun Facts immer mit, aus Harry Potter. Stehe ich total drauf. Was hast du für einen?
Ich, weil du ja auch jetzt schon angefangen hast mit Eibe und Entstehung, wie alt die Bäume sind, von wann sie entdeckt wurden und so Sachen, hatte ich es interessant gefunden, Fun Fact, dass ein Baum, der als Fossil gedacht war, wiederentdeckt wurde, 1994. Und das ist der Wollemi-Baum. Und man dachte eigentlich, ja, den hat man in Fossilien gefunden, Millionen Jahre alte Fossilien. Und der wurde wiederentdeckt. Und das gehört zu den Araukarien-Gewächsen. In Australien wurde er entdeckt. Und ich finde das dann auch irgendwie wirklich spannend, dass sich dann ein Baum so lange irgendwie heimlich dahinschleicht. Und man hat natürlich die Fossilien entdeckt und auch bestimmt. Und auf einmal, zack, wurde er entdeckt. 1994 ist wieder da.
Krass.
Der
krass.
Baum, der ja, nicht vorhanden war bis dahin.
Cool. Aber ist wahrscheinlich dann auch, wo kommt er her ursprünglich?
In Australien ist er entdeckt worden. Also ja, damals, da gab es ja noch nicht, also vor mehreren Millionen Jahren, da hatten wir noch Gondwana als Urkontinent.
Mm,
also
war ja noch alles zusammen.
Können wir jetzt nicht so sagen, aber mein Fun Fact der Woche. Ja, die Zeit ist so schon wieder um, oder?
Ja, ne?
Wir sind schon drüber.
Wer hat an der Uhr gedreht?
Ja, Dani, vielen lieben Dank. Haben wir was gelernt?
Vielen Dank auch dir, Ruth. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt wieder was mitgenommen und seid motiviert, euch wieder für Stadtbäume einzusetzen.
Genau.
Und ja, wenn ihr Vorschläge habt, teilt uns die gerne mit.
Und wie du sagst, engagiert euch in eurer Presse vor Ort und bei euren Städten und Kommunen vor Ort. Das ist wichtig, diese Öffentlichkeitsarbeit. Ohne geht's nicht. Wir alle brauchen das gemeinsam für unsere Bäume. Dann euch ein schönes Wochenende. Und
habt's fein.
Bis bald.
Zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.